a dream. It's a dream coming true.
NBA mit deutscher Brille.
Von und mit dem einzig wahren Philly Fiddler.
Playoffs, Baby. Holiday Edition. Ich begrüße euch sehr herzlich aus dem schönen Holland. Genau genommen aus Dirkshorn. Ja, dieser Ort heißt wirklich so. Ich habe mir noch nicht mal selber ausgesucht. Das ist doch mal wieder Schicksal, dass da Dirk in dem Namen drin steht. Aber heute geht es nicht um Dirk, sondern um die Playoffs. Die haben nämlich gestern angefangen. Die ersten Partien sind durch. Jede Serie wurde einmal gespielt und es gab ein paar sehr schöne Überraschungen und ein Sieg für die Boston Celtics mit Daniel Theis und die Mavericks und die Oklahoma City Thunder verlieren leider ihr Auftaktspiel, aber alles in der Reihenfolge. Zunächst einmal kurzer Überblick über den Inhalt dieser Folge. Also ich gehe erstmal die drei verbleibenden deutschen Teams durch. Das waren die Boston Celtics gegen die Philadelphia Sixers, damit fangen wir an. Dann gehen wir zu den Dallas Mavericks gegen die Los Angeles Clippers. Das waren beides Spiele von Montagabend bzw. Nacht. Und dann gucken wir noch auf das Spiel von OKC gegen Houston. Das war in der letzten Nacht. Und anschließend schauen wir uns alle anderen Partien nochmal ganz kurz im Schnelldurchlauf durch. Da gibt es auf jeden Fall noch interessante News, interessante Überraschungen. Ich sag nur Dame Time. Ja, fangen wir mit dem Sieg der Boston Celtics an. Die haben 109-101 gegen die Philadelphia 76ers gewonnen. Die Serie haben Knack Attack und ich ja erst vergangenen Sonntag analysiert. Und es war die große Frage, werden die Celtics die 76ers um Joel Embiid in den Griff bekommen? Werden sie ihn unter dem Korb stoppen können? Und die Antwort lautet jein, weil Joel Embiid gerade auch am Anfang ziemlich dominiert hat unterm Korb. Daniel Theis hatte seine Schwierigkeiten, hat es aber in den Griff bekommen, gemeinsam mit seinem Team. Und ja, die ersten Minuten gingen für Daniel ziemlich schlecht los. Die 76ers haben direkt versucht, dieses vermeintliche Mismatch zu nutzen, einfach aufgrund der physischen Voraussetzungen Mismatch. Und Joel Embiid geht direkt gegen Theis ins 1 gegen 1 und kann dann mit einem schönen Wurf über Theis die ersten Punkte erzielen. Theis hat da sehr gut gegengehalten, aber Embiid zeigt da seine Klasse. Auf der Gegenseite wurde Theis ziemlich alleine gelassen an der Dreierlinie, das eigentlich über das gesamte Spiel. Und naja, dann hat er direkt mal versucht, das auszunutzen, wirft einen Airball, nicht so schön. Dann eine Minute später kommt Embiid dann mit einem kräftigen Dunk zum Abschluss. Ja, da hat man erstmal gedacht, verdammt, das sieht ja nicht so schön aus. Aber im Verlauf des Spiels wurde das dann immer besser. Das erste Viertel war sehr geprägt von Joel Embiid. Er hat, glaube ich, 5 von 5 seiner Würfe getroffen. Im zweiten Viertel konnten die Anpassungen der Celtics dann aber schon greifen und seine Punktausbeute hatte nachgelassen. Mitte des zweiten Viertels setzten die Celtics sich dann auch ab, bis Ende des dritten Viertels die 76ers einen Run starten, auch dann wieder in Führung gehen. Aber gegen Ende der Partie hauen die Celtics raus, was sie können. Theis nach seiner schwierigen Anfangsphase dann halt auch mit zwei schönen krachenden Dunks, einem Dreier, den er dann auch verwandelt hat. Und gerade zum Ende dann zeigen die Celtics als Team, dass sie einfach eine sehr gute Defense spielen können und vorne vor allen Dingen auch ihre Optionen haben mit Jason Tatum, der Playoff Career High erreicht mit 32 Punkten, 13 Rebounds. Jaylen Brown mit sehr wichtigen Dreiern im Schlussabschnitt hat auch insgesamt 29 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists bei 5 von 8 Dreiern. Und Kemba Walker hatte auch eine sehr solide Partie, auch wenn er keinen Dreier getroffen hat, aber 19 Punkte und 5 Assists. Hatte dieses Spiel aber irgendwie immer unter Kontrolle. Also das mit Kemba Walker und den Celtics scheint wirklich gut zu passen. Theis beendet das Spiel dann mit 9 Punkten, 3 Rebounds, 3 Assists bei 4 von 9 Wurferfolgen, einem Steal und vor allen Dingen auch einen sehr schönen Block gegen Tobias Harris. Die negativen Nachrichten für die Boston Celtics sind, dass sich Gordon Hayward wieder verletzt hat. Er legt beim Versuch eines Rebounds um und ja, überstreckt seinen Knöchel. Diagnose ist auch schon raus. Er wird den Celtics wohl 4 Wochen fehlen. Das heißt, er könnte nur noch gegen Ende der Playoffs eingreifen und da war ja dann noch die Geschichte mit der Geburt seines Kindes, wo er vielleicht zu den Conference Finals nach Hause wollte. Also es ist die große Frage, ob wir ihn überhaupt nochmal sehen werden. Wahrscheinlich eher nicht. Das ist sehr bitter für die Celtics, weil Gordon Hayward echt ein wichtiger Spieler ist, auch wenn er in diesem Spiel jetzt nur 12 Punkte und 4 Rebounds hatte. Hatte aber auch 3 Assists und vor allen Dingen 4 Steals. Und er ist einfach ein weiterer Baustein dieses teambasierten Basketballs. Springen wir weiter zu den Dallas Mavericks. Die haben dann im letzten Spiel am Montagabend gegen die Clippers gespielt. Die Clippers ja großer Favorit. Es war die große Frage, ob die Mavs um ihr Gespann von Luka Doncic und Kristaps Porzingis dagegenhalten können. Ob ihnen eine Überraschung gelingen kann, auch wenn sie gegen die Clippers bisher gar nicht gut aussahen in der Saison. In der Starting-Lineup war dann Maxi Kleber auch direkt am Start. Seth Curry saß auf der Bank, das war so nicht unbedingt zu erwarten. Und es ging mal wieder los mit einer Unkonzentriertheit von Maxi Kleber. Das hat sich jetzt leider über die letzten Spiele ziemlich durchgezogen, dass er einen sehr unkonzentrierten Eindruck gemacht hat zu Beginn des Spiels. Beim Tip-Off landet der Ball also bei Maxi Kleber, er will den Ball zu Luka geben. Und der Pass war einfach fahrlässig. Patrick Beverley sticht direkt dazwischen und holt sich den Ball, verliert ihn nach ein paar Dribblings aber wieder direkt. Aber das war wieder so ein Beispiel, das ich vergessen habe, in unseren Previews anzusprechen. Denn Maxi Kleber hat wirklich jetzt über die ganzen Spiele immer wieder Fahrlässigkeiten dabei gehabt. Ob das eine Backcourt-Violation war oder dass er nicht richtig zum Rebound hingegangen ist. Also da scheint etwas bei ihm nicht ganz zu stimmen. Und ich hatte das vor ein paar Tagen, vor einigen Wochen auch schon als Gerücht mitbekommen, dass da irgendwas im Busch ist bei ihm. Und es scheint wirklich so zu sein. Und ich will jetzt hier nicht den Gossip-Talker machen, aber es scheint wohl, dass er sich von seiner Freundin getrennt hat. Vor, weiß nicht, einigen Wochen. Also die beiden folgen sich nicht mehr bei Instagram. Das ist meine Quelle. Also ich sag's ganz offen und ehrlich. Ich will jetzt hier echt nicht der Schlammwühler sein, aber man hat es ihm angemerkt, dass irgendwas bei ihm nicht ganz stimmt. Ich meine, vielleicht kam er auch dann nicht so mit der Bubble zurecht. Ich kann das ganz gut nachvollziehen, wenn halt privat irgendwie was nicht stimmt und dann kommst du da zu dem Spiel, es sind keine Zuschauer da, du musst dich wirklich selbst konzentrieren und wenn du dann etwas, wenn deine Gedanken vielleicht sehr um andere Sachen kreisen, dann kommen vielleicht solche Unkonzentriertheiten zustande. Es gab wirklich einige Beispiele, die ich ja eben auch schon genannt habe und wer sich die Mavs-Spiele angesehen hat, hat das feststellen müssen, dass Maxi sich solche Dinge immer geleistet hat, die man sonst überhaupt nicht von ihm kennt. Also das ist wirklich ungewöhnlich. So, jetzt aber genug darauf rumgeritten. Ja, die Mavs starten wirklich dann ziemlich schlecht. Luka Doncic, glaube ich, direkt mit 4 Turnovern. Die Clippers gehen mit 18-2 in Führung. Da war man erstmal bedient. Maxi mit einem Backstein von der 3-Punkt-Linie, ein Moving Screen, der dann zum Offensivfoul natürlich führt. Luka knickt dann auch noch um. Also rutscht aus bei einem Drive, knickt um, muss dann auch direkt erstmal getaped werden, hat ihm aber im Verlauf des Spiels anscheinend nicht geschadet, muss man dazu sagen. Aber ja, die Mavs mit 8 Turnovern insgesamt bei diesem 18-2-Lauf und dann haben die Mavs mal angefangen zu spielen und zack steht es 22-22. Die Mavs gehen mit einer Führung aus dem ersten Viertel und führen zwischenzeitlich mit 16 Punkten im zweiten Viertel. Da haben sie auf einmal dann alle getroffen, ob es Tim Hardaway Jr. war, Luka Doncic, Kristaps Porzingis, Seth Curry mit 3 Dreiern hintereinander. Also dann lief es richtig super für die Mavs, gehen in Führung zur Halbzeit 69-66. Tja, und im dritten Viertel ist es dann so ein Spiel auf Augenhöhe, die Clippers gehen wieder in Führung Mitte des dritten Viertels und dann kommt aber eine ziemlich spielentscheidende Szene, finde ich. Und zwar holt Kristaps Porzingis sich sein zweites technisches Foul ab und ja, das bedeutet, dass er das Spiel dann von draußen weiter zugucken muss. In der ersten Halbzeit hatte er sich mit einem sogenannten Punch in die Luft sich über einen Foul-Pfiff beschwert. Das war das erste technische Foul, ist leider regelkonform. Hätte man vielleicht mit ein bisschen Fingerspitzengefühl nicht pfeifen müssen. Und im dritten Viertel ist es Marcus Morris, der Luka Doncic nach einem Drive und nach einem Foul umarmt und weiter festhält. Luka Doncic versucht sich da so ein bisschen dann davon zu befreien. Und ja, wie man Marcus Morris kennt, provoziert er danach so ein bisschen. Und Kristaps Porzingis geht hin, will seinen Buddy verteidigen und ja, kriegt dann das zweite technische Foul dafür. Marcus Morris hat auch eins, aber es stört ihn recht wenig, denn er darf weiterspielen und Porzingis ist raus. Was wirklich sehr bitter ist, denn Porzingis hat bis dahin eigentlich ein recht gutes Spiel gemacht, auch wenn er nur 3 von seinen 9 Würfen getroffen hat. Aber man hat einfach gesehen, dass er wirklich wichtig ist auf dem Court, weil er einfach ein gefährlicher Werfer ist wichtig für Spacing und vor allen Dingen auch defensiv unterm Korb ist er einfach eine Präsenz. Und ich konnte mir ab dem Zeitpunkt dann nicht mehr vorstellen, dass die Mavericks gewinnen, weil ihnen einfach eine Waffe fehlt. Und gegen die Clippers muss da schon alles stimmen, damit sie da eine Chance haben. Ja, Maxi hat sich dann, wie gesagt, verbessert, hat dann auch mal ein schönes offensives Foul gezogen, hat einen seiner Würfe getroffen, das war ein Dreier, einer von fünf, also 3 Punkte, 6 Rebounds, ein Assist, insgesamt 3 Turnover, wobei, glaube ich, da 2 ziemlich am Anfang standen. Insgesamt muss man aber dann sagen, ist es ein bisschen überschaubar von Maxi bei 33 Minuten, aber das war halt dann auch einfach schwer für ihn. Ohne Porzingis besteht der Frontcourt der Mavs dann halt aus Maxi Kleber und Boban Marjanovic. Und das ist dann halt einfach schwer. Und die Clippers haben dann wieder zu ihrem Spiel gefunden am Ende. Paul George mit 27 Punkten, Kawhi Leonard mit 29 Punkten, 12 Rebounds. Marcus Morris, der X-Faktor, mit 19 Punkten, 6 Rebounds, 4 Steals. Tja, und so verlieren die Mavs dann das Spiel. 21 Turnover insgesamt hatten sie dann die Mavs, davon 11 von Luka. Das ist echt ein sehr hoher Wert, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, Luka Doncic mit 42 Punkten, 7 Rebounds, 9 Assists, 3 Steals bei 13 von 21 Wurferfolgen. Damit ist er der Spieler mit den meisten Punkten in seinem ersten Playoff-Spiel. Das hat er schon mit 40 erreicht, er hat 42 Punkte gemacht. Naja, ein bisschen ärgerlich für die Mavs, weil das Spiel hätten sie wirklich an sich reißen können, gewinnen können. Aber wie gesagt, da haben ein paar Sachen dann halt nicht gestimmt und ohne Porzingis dann zu schwer. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Oklahoma City Thunder gegen die Houston Rockets haben gestern Nacht gespielt. Schröder kam von der Bank, durfte dann auch direkt James Harden verteidigen. Am Anfang war es ein Spiel mit sehr, sehr wenigen Punkten. Schröder hat das defensiv eigentlich ganz gut gemacht, hat aber offensiv nicht zu seinem Spiel gefunden. Da waren direkt ein paar Turnover dabei und ja, schlechte Wurfversuche. Aber wie gesagt, auf beiden Seiten wollten die Punkte erst nicht fallen. Die Thunder haben versucht, ihre Größe gegen die Small Ball Rockets auszuspielen mit Danilo Gallinari und Steven Adams, haben also immer versucht, den Ball unter den Korb zu bringen. Das hat auch erst ganz gut funktioniert. Dann haben die Rockets auf Zone umgestellt, haben also eine 2-3 Zone gespielt. So versucht man dann halt, den Weg zum Korb zu unterbinden. Das hat auch wirklich sehr gut geklappt. Die Rockets sind aus dem Spiel gekommen, haben dann wirklich kaum noch scoren können. Ich hatte ja mit dem Age in den Previews analysiert, dass die OKC Thunder ja einer der schlechteren 3-Punkt-werfenden Teams sind und dass diese Schwäche hat sich dann auch gezeigt und die Rockets haben das ausgenutzt. Die Rockets haben also nicht von außen treffen können, haben am Abend dann 13 von 35 Dreiern noch getroffen, das sind 37%, das ist sogar ganz, ganz leicht über dem Schnitt. Jedoch waren da auch einige Dreier noch dabei gegen Ende des Spiels. Und tja, die Dreier sind das eine, das andere ist aber, dass sie dann im Verlauf des Spiels dann halt auch immer weniger aus der Zone getroffen haben. Den Thunder hat auch Lou Dort gefehlt, den hatten wir ja auch ein bisschen thematisiert. Ein guter Rollenspieler, der aber dann mit Kniebeschwerden ausgefallen ist. Er wäre wohl der primäre Verteidiger gewesen für James Harden. So haben die Thunder sich das so ein bisschen aufgeteilt zwischen Andrew Roberson, Terrence Ferguson und wie gesagt halt auch Dennis Schröder. Ja, Schröder hat dann auch einmal schön das Knie von James Harden in den Unterleib bekommen. Das war nicht so nett von The Bird. Das sah auch ein bisschen komisch aus. Also ich will ihm nicht unbedingt Absicht unterstellen, aber ich kann auch nicht sagen, dass es unabsichtlich war. Ja, weiter zu Schröder. Also er beendet sein Spiel mit 6 Punkten und 4 Assists bei nur 3 von 12 getroffenen Wurferfolgen und der Dreier wollte wieder gar nicht fallen. 0 von 5 Dreiern. Das Ganze in 31 Minuten. Das ist leider zu wenig von Dennis The Menace. Wer allerdings sehr gut war bei den Thunder war Danilo Gallinari mit 29 Punkten. Und Chris Paul hätte auch fast ein Triple-Double abgeliefert mit 20 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists. Ja, und bei Houston, still, heimlich und leise, hat sich James Harden auch wieder zu 37 Punkten gemausert. Dazu 11 Rebounds, solide Wurfquoten. Eric Gordon hat auch ein sehr gutes Spiel gemacht mit 21 Punkten, 3 Rebounds und 4 Assists. Der X-Faktor bei den Rockets war diesmal Jeff Green mit 22 Punkten von der Bank bei sehr guten Wurfquoten. Ja, und so gewinnen die Rockets das erste Spiel und ich glaube, es wird wirklich schwer für OKC, aber das Schöne ist ja, jetzt kommen immer die Anpassungen nach der ersten Partie. Defense und die Offense werden angepasst von den Trainern und im zweiten Spiel kann es schon immer wieder ganz anders aussehen. Kommen wir jetzt zu den anderen Partien. Die Playoffs begannen mit Denver gegen Utah. Das war direkt mal ein Knaller zum Anfang. Auch das hat mir schon thematisiert, dass es bisher immer sehr enge Spiele waren zwischen den beiden. So auch diesmal. Die Nuggets gewinnen gegen die Utah Jazz mit 135 zu 125 nach Overtime. Jamal Murray war dabei der absolute Knaller, hat 36 Punkte und 9 Assists geliefert und hat in der Crunch-Time vor Ende des vierten Viertels mindestens 8 Punkte in 3 Possessions hintereinander abgeliefert. Also ich weiß nicht, ob da sogar noch ein paar Punkte mehr kamen. Es waren bestimmt noch mehr im vierten Viertel. Aber diese 2 Dreier, die er hintereinander reingemacht hat und dann noch ein Pull-Up-Jumper aus der Mitteldistanz, die haben die Nuggets dann in die Overtime gebracht. Denn vorher sah es eigentlich eher danach aus, als könnten die Jazz das Spiel gewinnen. Donovan Mitchell hatte eine absolute Career Night, hat 57 Punkte, 9 Rebounds und 7 Assists aufgelegt, hat damit den Franchise-Rekord der Utah Jazz in einem Playoff-Spiel für die meisten Punkte gebrochen. Vorher war das Karl Malone mit 50 Punkten, The Mailman. Ja, und 57 Punkte ist auf jeden Fall mal eine Ansage. Richtig stark, der Junge, immer weiter. Aber wie es so oft ist, wenn einer nur sehr viele Punkte macht, reicht das nicht zum Teamerfolg. So auch diesmal. Aber das wird auf jeden Fall eine spannende Serie bleiben. Und auch da bin ich sehr gespannt auf die Partie 2. Dann haben am Montagabend noch die Raptors gegen die Nets gespielt. Das war sehr einseitig. Die Raptors sind sehr entspannt und solide durch dieses erste Spiel gekommen, haben 134 zu 110 gewonnen. Fred VanVleet ist da hervorzuheben mit 30 Punkten und 11 Assists. Der Dienstagabend ist dann noch gestartet mit Milwaukee gegen Orlando, also Giannis Antetokounmpo gegen die Orlando Magic, die vielleicht so einen kleinen Heimvorteil haben, weil sie ja in Orlando spielen, nicht in ihrer eigenen Halle, sondern im Disney World, in dem ESPN Sports Center. Aber naja, sie sind halt im Disney World und auch ihr Sponsor oder ihr Teamname Magic rührt ja von diesem Disney World. Und naja, wie auch immer, ich habe es euch gesagt, die Orlando Magic werden das erste Spiel gegen die Milwaukee Bucks gewinnen, weil die Bucks noch nicht ready sind. Das war meine Prediction, bin ich ein bisschen stolz darauf, dass ich das so vorher gesagt habe. Genauso wie ja auch die Blazers, die Portland Trail Blazers, gegen die Lakers gewonnen haben. Also beide Achtplatzierten gewinnen das erste Spiel gegen den Erstplatzierten, das gab es zuletzt 2003. Und das wird auf jeden Fall spannend, wie die Erstplatzierten jetzt mit diesem leichten Druck umgehen werden. Bei Orlando war es vor allen Dingen Nikola Vucevic, der die Show gerockt hat. 35 Punkte, 14 Rebounds. Giannis Antetokounmpo hatte 31 Punkte und 17 Rebounds. Auf jeden Fall wieder eine bockstarke Leistung von dem Griechen. Hat wieder an der Freiwurflinie ein Zitterhändchen bewiesen. Da hat er nämlich nur 4 von seinen 9 Versuchen getroffen. Dazu hatte er dann noch 7 Assists. Hat auch solide von der Dreierlinie getroffen. Aber das reicht nicht. Der Rest des Teams hat nämlich überschaubar gespielt. George Hill noch 16 Punkte, Chris Middleton 14 Punkte, Eric Bledsoe 15 Punkte. Ja, aber insgesamt 14 von 42 Dreiern ist zu wenig. Und so holen sich die Orlando Magic Game 1. Ja, eben schon angesprochen, die Portland Trail Blazers gewinnen gegen die Los Angeles Lakers. Das hat mir sehr gut gefallen. Es war mal wieder Dame Time angesagt. Lillard mit einigen Dreiern von ganz weit, weit draußen. Jo, Damian Lillard beendet das Spiel mit 34 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists. Macht wieder alle seine 10 Freiwürfe rein. Und Jusuf Nurkic knüpft auch an seine Leistung aus dem Play-In-Tournament an. 16 Punkte, 15 Rebounds. Die Trailblazers mit einer ganz engen Rotation von nur 8 Spielern. Davon hat Mario Hezonja auch schon nur 11 Minuten gesehen. Und Wenyen Gabriel 15 Minuten. Also McCollum, Lillard, beide über 40 Minuten, Carmelo Anthony fast 38 Minuten. Und das Spiel habe ich leider nicht live gesehen, aber es war den ganzen Verlauf über ziemlich eng. Also die Trailblazers waren am Anfang mal relativ hoch in Führung gegangen. Mit 16 Punkten waren sie da vorne, Ende des ersten Viertels. Aber dann waren es immer so, ja, 0 bis 10 Punkte Vorsprung für die Trailblazers. Im vierten Viertel sind die Lakers dann ein bisschen davongezogen. Da hat man dann gedacht, ja, okay, die Lakers machen es dann doch. Aber ja, dann kam die Dame Time. In den entscheidenden Momenten war er dann wieder da, gemeinsam mit seinem Team. Und da konnten auch nicht 28 Punkte und 11 Rebounds von Anthony Davis den Sieg holen. oder eine Career Night von LeBron James. Der hat nämlich 23 Punkte, 17 Rebounds und 16 Assists aufgelegt. Also das ist der erste Spieler in der gesamten Playoff-Geschichte, der mehr als 20 Punkte, 15 Rebounds und 15 Assists gesammelt hat. Das ist schon wirklich sehr stark. Getroffen hat er allerdings nicht ganz so gut. Nur 9 von 20 und vor allen Dingen nur einen von seinen 5 Dreierversuchen. Aber die Statline ist natürlich sehr, sehr beeindruckend. Aber was hat gefehlt bei den Lakers? Ja, Contribution von den Rollenspielern. Kentavious Caldwell-Pope hat 0 von 9, Danny Green nur 4 von 12 getroffen, Kyle Kuzma 5 von 14, Alex Caruso 1 von 6. Das ist dann insgesamt zu schwach. Die Lakers mit einer gesamten Wurfquote von nur 35,1% und 15,6% aus dem Dreierbereich bei 32 Versuchen. Also, die Blazers sind weiter heiß. Auch hier muss ich mir mal gerade selbst auf die Schulter klopfen, es tut mir leid, Hashtag Klugscheißer. Aber die Blazers werden es den Los Angeles Lakers schwer machen. Und naja, ich habe 10-15% vermutet als Chance für die Trailblazers, die Lakers rauszuhauen. Ich würde mal sagen, die Chancen sind nicht gesunken. Dann haben wir noch ein letztes Spiel, die Miami Heat gewinnen gegen die Indiana Pacers. Jimmy Butler ging da voran mit 28 Punkten, 3 Rebounds und 4 Assists. Und Bam Adebayo auch mit dem guten Spiel, 17 Punkte, 10 Rebounds und 6 Assists. Goran Dragic auch mit 24 Punkten. Das ist wirklich sehr stark. TJ Warren hatte ja seine Probleme gegen die Miami Heat, das hatten wir auch letztens angesprochen. Hat aber ein ganz gutes Spiel gemacht mit 22 Punkten, 8 Rebounds und 50% Feldwurfquote, dabei 4 von 5 Dreiern. Malcolm Brogdon auch mit einem Double-Double, 22 Punkten, 10 Assists. Aber die Miami Heat, gerade im vierten Viertel, haben sie geliefert und sind den Indiana Pacers davon geeilt. Ja, das war der erste Wrap-Up zu den Playoffs. Es geht ja jetzt jeden Tag Schlag auf Schlag weiter. Jeden Tag sind 4 Spiele. Sie beginnen immer gegen 7, 7.30 Uhr. Und dann gibt es eine Partie gegen 10 Uhr. Ich weiß nicht, wann die Spiele irgendwie auf The Zone laufen, aber da kann man auf jeden Fall mal schauen, ob man ein schönes Spiel noch am frühen oder am späten Abend gucken kann. Und ja, ich grüße euch nochmal ganz herzlich aus Holland. Holiday Edition deswegen, weil ich es in meinem schönen Urlaub höchstwahrscheinlich nicht schaffen werde, ein paar Podcasts zum frühen Morgen aufzunehmen. Aber ich halte euch natürlich trotzdem auf dem Laufenden, dass ihr Bescheid wisst, wie es vor allen Dingen um unsere deutschen Jungs in den Playoffs geht. Ich denke, ich werde mich in 2-3 Tagen nochmal wieder melden, wenn die nächsten Runden durchgespielt sind und wünsche euch bis dahin eine gute, schöne, sonnige Woche und never stop ballin'.
When you earn your degree online at Arizona State University, you get everything the nation's most innovative university has to offer. The same internationally recognized faculty, the same nationally ranked programs, the same degree. Learn more at asuonline.asu.edu.